Wir haben ja jetzt Frühlingsanfang und Frühlingsanfang setzt ja einen Akzent für neue Hoffnungen. Hoffnungen in der Natur, in der Schöpfung. Wir leben in der Passionszeit und werden an diese Hoffnung des Lebens erinnert. Ein Leben, das uns Gott in Jesus Christus gegeben hat. Frühlingsanfang, Hausputz haben wir gehört, vieles muss in Ordnung gebracht werden. Aber vielleicht nicht nur an den Wänden, nicht nur auf dem Fußboden, sondern auch im eigenen Leben. Neuorientierung ist doch sehr wichtig. Und das erleben wir in unseren Tagen sehr deutlich. Heute beginnt das Purimfest in Israel. Und da muss man sich auch von Jahr zu Jahr an etwas erinnern, was wichtig ist für die Wegstrecke, die vor einem liegt. Was ist wichtig? Wichtig ist, sich zu erinnern, dass Gottes Macht Sieg schenkt. Im persönlichen Leben, im Gemeindeleben, in der Gesellschaft. Purim, das ist das Fest, wo sie sich daran erinnern, dass die Endlösung des Volkes Israel zunichte gemacht worden ist, die ja damals der Haman, ein Oberster im Königreich des Ahasverus, beschlossen hatte. In 127 Ländern wollte er alle Juden liquidieren. Und wenn ihr mal das Buch Esther lest, dann werdet ihr feststellen, dass die Juden selber nicht militant waren, um jetzt ihre Feinde zu töten, was wir immer ganz gerne machen. Wenn der andere nicht so pariert, wie man das gerne hätte, dann muss man ihn liquidieren, um ihn loszuwerden. Aber dort steht ein wunderbares Wort, das hat mich neu getroffen. Gott gab seinem Volk die Erlaubnis, sich verteidigen zu dürfen. Das ist was ganz anderes, als voranzuschreiten und den Nächsten zu liquidieren. Er gab ihm die Erlaubnis, dass wenn euch dort jemand angreift, dürft ihr euch verteidigen. Und somit hatte das Volk Israel Sieg. Allerdings eben durch eine einfache Frau, eine jüdische Frau, die im Glauben zu dem lebendigen Gott es wagte, dem König zu begegnen, ohne gerufen zu werden, nämlich Ahasverus. Man durfte ihm ja nur begegnen, wenn er sagt, komm zu mir. Und sie kam mit der Bitte, ihr Volk zu verschonen, einfach in seinen Palast und fand Gnade. Sie fastete und betete und verließ sich auf den lebendigen Gott. Und über diesem Sonntag heute steht ja auch das Psalmwort, Psalm 25, 6, gedenke Herr an deine Barmherzigkeit. Und ich bin davon überzeugt, das sage ich so als Vorspann, Gott denkt daran. Aber denken wir daran? Nehmen wir sie auch in Anspruch? Lassen wir uns darauf ein? Rufen wir ihn an? Bitten wir um seine Hilfe? Erwarten wir, dass seine Hilfe so eingreift, dass es uns wirklich hilft? Gleich wie sie aussieht? Ich habe überschrieben den Text, den ich gleich lese, mit Vertrauen in den barmherzigen Gott. Wir müssen Vertrauen haben in diesen barmherzigen Gott, damit wir auch erleben, was seine Barmherzigkeit bedeutet und seine Führung bedeutet. Glaube ohne Vertrauen ist wie ein Auto ohne Motor. In Hebräer 11, die ersten drei Verse und dann Vers 8 bis 10, heißt es so, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande. wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Einen festen Grund. Er wartete auf das, was Gott bereitet hat. Heute Morgen, das passiert nicht immer so bei mir, aber heute Morgen betete ich fröhlich: Herr, ich freue mich, einst bei dir sein zu dürfen. Ich freue mich auf das, was du dort gebaut hast für mich. Ich freue mich auf diese himmlische Stadt. Da bist du der Baumeister. Und wer da wohnt, dem geht's gut. Aber schon jetzt möchte ich ein so ein bisschen Angeld haben, im Glauben und Vertrauen von dem, was du da gebaut hast, was du für mich bereitet hast. Und mit dieser Freude ging ich dann weiter durch den Tag, mit dieser Hoffnung. Dieser Text, den wir gelesen haben, stellt uns ja Abraham als ein Glaubensbeispiel dar, der im täglichen Leben mit Gott rechnete. Wenn ich jetzt abfragen würde, rechnest du jeden Tag mit Gott? Ich glaube, da kämen ganz peinliche Antworten raus. Denn wer ehrlich ist, der gibt dann zu, dass er nicht immer mit Gott rechnet. Er rechnet mit seiner Kraft. Er rechnet mit anderen Menschen, wie sie sich verhalten sollen. Er rechnet mit Lebenssituationen, die sich einstellen sollen. Aber rechnet oft wenig mit dem lebendigen Gott. So ganz real. Herr, du bist da. Ich rechne jetzt mit dir. In dieser ganz speziellen Situation. Ich verlasse mich total auf dich. 100%. Tun wir das? Abraham verließ sich auf Gott. Der Glaube im Alltag unseres Lebens soll doch immer auf die Möglichkeiten Gottes abgestellt sein. Nie auf unsere eigenen Möglichkeiten. Ich weiß, das macht man sehr gerne, weil die ja am nächsten liegen, die eigenen Möglichkeiten. Was ich kann, hilft dir erstmal selber. Und wenn du nicht weiterkommst, na dann hilft dir Gott. Das macht man. Das Sichtbare ist uns lieber, vertrauter, und das greifen wir zuerst an, bevor wir den Herrn bitten, etwas zu tun. Aber Glaube im Leben eines Christen und das im Alltag soll sich total auf die Zusagen des lebendigen Gottes in Jesus Christus stützen, auf seine Möglichkeiten. Darum hat der Jesus gesagt, alles ist möglich dem, der da glaubt. Auf seine Möglichkeiten, nicht auf deine oder meine Möglichkeiten, auf Gottes Möglichkeiten. Darum soll die Frage uns begleiten, Herr Jesus, was würdest du jetzt tun? Wie würdest du die Sache angehen? Wie gehst du mit dieser Sache um? Ich hatte die Freude, vor kurzem an einer geistlichen Zurüstung teilzunehmen. Und da hatte man nicht nur zugehört, was dieser oder jener Bruder sagte, sondern man durfte auch darüber nachdenken und auch mal Fragen stellen. Und da ging es in einem Referat auch um das Gebet. Ist es überhaupt wichtig? Wie lang soll es sein? Na, so ein kurzes Tischgebet und dann ist schon fertig. Oder ist das Beten ohne Unterlass möglich? Und so vieles andere mehr. Und da sind einige Fragen gestellt worden und der Versuch, eine Antwort darauf zu geben, ist auch gewesen. Und ich möchte mal kurz so ein paar Dinge da rausgreifen. Was ist gefragt und wie lauteten die Antworten? Warum ist Gott unser Gebet so wichtig? Das ist ihm wichtig. Bete so, als ob alles Arbeiten überhaupt nichts nützt. Bete so, als ob alles Arbeiten nichts nützt. Und dann arbeite so, als ob das Beten nichts nützt. Das heißt also, Gott ist das Gebet so wichtig, weil er will, dass wir unser ganzes Leben auf seine Möglichkeiten stützen und uns dann führen lassen, so wie er es will, dann diese seine Möglichkeiten zu empfangen und umzusetzen, was er uns schon gegeben hat. Oder was ist heute für mich dran? Die Antwort könnte lauten, stürme nicht gleich los und bearbeite die Dinge, die dir wichtig erscheinen. Nimm dir hingegen Zeit und Muße, Gott so lange zu fragen, was sein Wille für dich ist, bis du fröhlich und gelassen an die Arbeit gehen kannst. Das ist, scheint paradox zu sein, aber der Bruder, der das auch ausführte, steht ja auch im Berufsleben. Und er hat davon berichtet, dass er morgens erstmal eine Stunde mit Gott redet. Eine Stunde. Bevor er überhaupt was macht, was anderes. Ja? Damit er fröhlich an diese Arbeit gehen kann. Er geht nicht vorher an die Arbeit, weil er weiß, das misslingt ja dann. Wenn man nicht fröhlich an die Arbeit gehen kann, getrost, ist der Fehler schon vorprogrammiert. Oder eben eine andere Frage, die man im Gebet vielleicht ausdrückt. Wen willst du berufen zu dieser und jener Arbeit? Und die Antwort sollte uns wichtig sein. Gott kann durch jeden, noch so schwachen Menschen, sein großes Werk tun. Vertrauen in den lebendigen Gott. Er kann mit den größten Nieten was anfangen. Denn bei Gott zählt nicht die persönliche Qualität, die wir mitbringen, sondern nur der Glaube und das Vertrauen. Und die Tatsache im Alltagsleben der Christen beweist sich immer wieder, dass da, wo etwas nichts gilt vor der Welt, plötzlich die Erwählung Gottes sichtbar wird und seine Kraft. Oder wo sind meine dunklen Flecken? Ja, wir kämpfen ja auch mit mancherlei Begrenzungen. Wenn ich so frage, muss ich Gott vertrauen, dass er sie mir auch aufzeigt? Ist das auch ein Neuanfang in mir? Dass ich sage, ja, Herr, ich will es auch sehen, was du mir zeigst. Ja, man kann ja darum beten, Herr, verändere mich. Aber wehe, du zeigst mir, was verändert werden muss. Dann mache ich nicht mit. Oder da müssen wir erst mal streiten miteinander, ob das möglich ist. Bin ich bereit, die dunklen Flecken mir vom Herrn zeigen zu lassen? Das würde allerdings die Bitte einschließen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Wenn man dann erstmal erkennt, wer man selber ist, ne, wird man ganz leise. Herr, sei mir Sünder gnädig. Oder auch solche Fragen, Glaube und Vertrauen. Wie bekomme ich die Liebe zum Nächsten? Tja, ich kämpfe schon so lange, ich will den lieben. Klappt einfach nicht. Jedes Mal, wenn ich den sehe, kocht's in mir. Antwort könnte lauten, ich beginne für meinen unerträglichen Nächsten so zu beten, als sei es mein Herzensfreund. Dann kann ich gespannt sein, was passiert. Ich beginne so zu beten für ihn, als ob es mein bester Freund wäre. Dann darf ich gespannt sein, was Gott macht. Tja, wie komme ich denn zum regelmäßigen Gebet, war dann auch die Frage. Da ist doch so vieles dazwischen. Und eine Antwort half uns so ein wenig, das zu verstehen, was Kinder täten, die ein Gutscheinheft kriegen und können 10 Wünsche sich daraus erfüllen. Sie würden ja das Heft nehmen und an diesen Platz, an diesen Ort gehen, wo sie die Erfüllung dieser 10 Wünsche bekämen. Und so kann auch ich täglich ein Gutscheinheft von Gott nehmen und ich löse dies Gutscheinheft im Gebet ein. Ich lege alle Ereignisse des Tages ihm vor. Das sind so einige Antworten auf persönliche Fragen für einen Neuanfang. Auch das, warum ist der Zeugendienst so schwierig? Manche empfinden ja den Zeugnisdienst im Alltag als etwas grässlich Schwieriges. Man geht ihm lieber aus dem Wege. Die Antwort ist, weil wir zu wenig Riskantes wagen und deswegen so wenig Spektakuläres erleben. Wir wagen es nicht. Glaube und Vertrauen, hier auch bei Abraham, hing ja damit zusammen, dass er etwas tat, was er zunächst nicht verstand. aber auf die Rede Gottes einging und erlebte, wunderbare Türen haben sich geöffnet. So kann es auch mit dem Zeugendienst im Alltag sein. Herr, wie willst du mich verändern? Ja, vielleicht gar nicht so spektakulär, wie ich es denke. Ich brauche nur, wie eine Rebe am Weinstock zu bleiben. Wir können uns sagen, hänge dich an Jesus fest. Dann wirst du nie hängen gelassen. Hänge dich an Jesus fest. Und dann noch eine Frage. Gott will, dass doch allen Menschen geholfen werde. Habe ich damit Probleme? Kann ich Gott vertrauen, dass er das wirklich will? Kann ich mich in diesen Gedanken einspannen lassen? Natürlich möchte ich das auch, aber bete ich auch innig dafür, dass allen geholfen wird? Nehme ich den Mitmenschen jetzt so wahr, dass Gott einem jeden von ihnen helfen möchte? Erkenne ich meinen Nachbarn noch so? Erkenne ich meinen Arbeitskollegen noch so? Mein Mann, meine Frau, meine Kinder? Erkenne ich die als solche, denen Gott helfen will? Oder habe ich damit Probleme? Wie verhalte ich mich bei nächster Gelegenheit einem fremden Menschen gegenüber, den ich vielleicht an der Bushaltestelle sehe? Ignoranz und Toleranz grenzen aus. Sympathie schließt ein und lässt den Fremden zu einem Bruder werden. In allem kann man es so zusammenschließen. Wenn wir glauben und vertrauen und beten, dürfen wir Folgendes nicht vergessen. Wenn Gott auch unsere Wünsche nicht erfüllt, so wie wir es denken, dann hat er immer was Besseres mit uns vor. Zurück zu unserem Text. Abraham wurde er Vater des Glaubens genannt, weil er einen Glauben hatte bis hin zum Erlöser, zur Erlösung. Deswegen wurde er Vater des Glaubens genannt. Er glaubte nicht nur für diesen einen Punkt oder Augenblick, wie wir das manchmal machen, für irgendeine persönliche Situation, sondern sein Glaube reichte bis nach Golgatha. Und das soll uns ja jetzt wichtig sein in der Passionszeit. Denn der Herr Jesus sagt, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Er sah ihn und freute sich. Sein Glaube ging nach Golgatha. Da lösen sich alle Probleme. Und da werden wir auch vom Problem gelöst. Da ist die persönliche Frage, schaut unser Glaube auch noch bis nach Golgatha? Zu den Möglichkeiten des Herrn Jesus? Schaut unser Glaube noch nach der Vollmacht der Kraft der Auferstehung? Rechnen wir im täglichen Leben mit seiner Hilfe? Oder worauf verlassen wir uns unterdessen? Sein ist vollbracht, was er am Kreuz ausrief, zeigt doch an, dass er alle Versprechen, die er den Menschen gemacht hat, einlöst und durch das Vollbracht eingelöst hat und sich darum kümmert. Gott steht zu seinem Wort. Darum schrieb der Apostel Paulus gerade in diesem, ich sag mal, Frühlingsanfang, diesem neuen Anfang, neues Vertrauen zu Jesus Christus und sein Kreuz und seine Kraft, schrieb er an die Gemeinde zu Rom, jetzt haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. So ein einfacher Satz. Fang jetzt mal an, dass du dich dafür hältst, dass du gestorben bist in Christus. Und jetzt lebe mal Gott. Lebe für ihn. Das kannst du, denn Gott hat es für dich bereitet. Du brauchst nicht in Situationen deines äußeren Lebens dich hingeben, darin verzagen. Und er schreibt weiter, so nun lasst die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe. leistet seinen Begierden kein Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin zu Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Also alles so einfache Sätze. Achte nicht mehr zuerst auf das, was hier möglich ist in dieser Welt oder was du kannst. Achte zuerst auf den lebendigen Gott. Halte dich dafür, dass du der Sünde nicht dienen musst. Liebe Gott. Das ist Frühlingsanfang. Neues Leben, neue Hoffnung. Paulus hätte auch sagen können, denk daran, dass du nicht mehr den sorgenvollen Fragen, dem Ärger über manches persönliche Versagen, den belastenden Gedanken oder vielen Ungerechtigkeiten in der Welt und sozialen widrigen Umständen nachgehen musst. Musst du nicht mehr. Sondern dein Leben darf vertrauensvoll in die Hand Gottes gelegt werden und dort bleiben. Denn er hat bereits für dich gesorgt und wird das Beste, nicht nur irgend so ein bisschen was, wie wir das können, das Beste zur richtigen Zeit geben. Das Beste zur richtigen Zeit. Das ist Hoffnung des Lebens mit Gott. Gott gibt mir das Beste zur richtigen Zeit. Dies beständige Vertrauen zu dem lebendigen Gott lässt uns dann täglich frei bleiben zum guten Miteinander. Hier liegt im Übrigen das Geheimnis oder auch die Tragik, warum Menschen nicht miteinander auskommen. Selbst Christen kommen manchmal miteinander nicht aus. Warum? Weil sie voneinander abhängig sind, statt abhängig zu sein von Gott. Wer abhängig ist von Gott, ist frei für den Nächsten. Er kommt gut mit dem Nächsten aus, sei es in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Dieses Vertrauen gibt einen Freiraum, gibt Überwindungskraft und Zuversicht, auch mit den Menschen in der Welt leben zu können, die gar nicht nach Gott fragen, die schwierig sind, in ihrer Art, vielleicht kennst du so einen Menschen, dann gilt genau dieses Wort. Du darfst frei sein, um mit ihm zu leben. Ich lese mal aus dem 1. Petrusbrief einige Verse, im 2. Kapitel. Da heißt es, das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Ja, dazu muss man aber die Freiheit haben, gute Taten tun zu können, um gerade denen, die schwierig sind, das Maul zu stopfen. Das ist die Freiheit in Christus. Und da heißt es hier, als die, die ihr frei seid, und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes, ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott. Ehrt den König oder die Obrigkeit. Ehrt es. Das sind ja nicht Worte, die man so wahlweise nutzen könnte oder auch nicht, sondern es sind Anweisungen. Das sind Möglichkeiten Gottes, die da greifen in deinem, in meinem Leben, wenn wir es nur zulassen. Dieses Vertrauen zu Jesus gibt uns auch den Blick auf den eigentlichen Wert des nächsten Menschen frei. Wir haben ja so manche Wertvorstellung vom Nächsten und dann ordnen wir ihn ein, in welche Kategorie der Werteskala er passt, wie viel man sich um ihn kümmern soll, wie viel wert es ist, dass man sich seiner annimmt oder auch nicht. Aber das Vertrauen zu Jesus, dass er die Menschen liebt, gibt uns einen freien Blick für den echten Wert des Nächsten. Wir erkennen nämlich dann, dass Gott alle liebt, dass sie alle geliebt sind von Gott. Und alle sollen zu diesem freien, frohen Leben in Jesus Christus durchdringen. Ich sehe plötzlich den anderen als einen, der von Gott geliebt ist. Dann kann ich mich freuen über ihn, auch wenn er vielleicht so noch verknittert ist und verknatscht ist. Aber er ist von Gott geliebt. Und dann kann ich ihm auch dienen. Dann kann ich ihm zeigen, dass Jesus Christus das wahre Leben ist, Frühlingsanfang zum Neuen. Und diesen Heilswert für den einzelnen Menschen zeigte Jesus seinen Jüngern schon vor seinem Leiden und sagte, wenn ich erhöht werde von der Erde, dann will ich sie alle zu mir ziehen, sind alle wertvoll, alle wertvoll. Willst du auch deine Umgebung so sehen, dass sie alle wertvoll sind? Das ist ein anderes Leben. Wir sollen diesen Blick bekommen und haben und festhalten, damit unser Dienst im Alltag ein fruchtbarer ist. Drei kurze Punkte möchte ich über Abraham hier sagen. Was half ihm dieses Vertrauen in das Wort Gottes? Zum einen wirkte dieses Vertrauen zu dem Wort des lebendigen Gottes Gehorsam. Gehorsam. Er leistete den Anweisungen einfach Folge. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam. Wenn wir dem Wort Gottes gegenüber gehorsam werden wollen, indem wir sagen, wir wollen es nicht nur lesen, sondern auch tun, müssen wir Gott glauben. Wenn wir es nicht tun, glauben wir eben nicht. Weil wir sagen, na, ich habe eine bessere Lösung. Ich habe einen besseren Vorschlag. Und den gebe ich vielleicht sogar im Gebet vor Gott kund und ab. Was Gott tun könnte für mich. Ja? Wenn ich Gottes Wort glaube, dann tue ich es auch. Dann werde ich gehorsam. Abraham wurde durch den Glauben gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und er wusste nichts, wo er hinkäme. Wusste er gar nicht. Und doch macht er das. Durch den Glauben, Vertrauen, Neuanfang. Ich will mit Jesus leben. Ich muss es nicht wissen, was da kommt, aber ich will auf der Seite Gottes sein. Vertrauen in das Wort des lebendigen Gottes ließ Abraham ja zu einem beweglichen Werkzeug zum Guten werden. Der Herr sprach, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und dann steht der einfache Satz da, da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hat. Er ging einfach. Gar nicht großes Palaver, Diskussion, er ging. Gott lenkte das Herz und den Willen Abrahams. Und somit konnte er auf gutem Wege gehen, einen Weg, den er zuvor nicht kannte. Er konnte ein Segen für seine Familie werden, und die Mitmenschen. Was will man denn mehr? Ein Segen für die Familie und die Mitmenschen. Das konnte der werden, indem er einfach losging, auf das Wort Gottes hin. Wir geben persönlich gerne zu, vieles von dem Wort des Herrn überhaupt nicht zu verstehen. Verlangt Gott denn das? Verlangt er, dass du sein Wort verstehst? Nein, er verlangt es nicht. Er verlangt Vertrauen und Glauben zu ihm. Er verlangt nur, dass du im Glauben handelst. Er verlangt überhaupt nicht, dass du es verstehst. Oh, was geben sich viele, auch Christen, Mühe, um Gott zu erforschen, auszuforschen. Noch eine Exegese, noch eine Exegese, ja. Noch ein Buch. Und dabei kommen sie immer weiter weg von Gott. Nein, du musst es nicht verstehen, aber Glauben und Vertrauen, und das hatte Abraham. Er zog aus und wusste nicht, wo er hinkommt. Wunderbar, ich freue mich für diesen Glaubensmann, ich möchte das auch mehr haben. Wenn wir glauben, dass uns Jesus Christus von den Werken des Teufels erlöst hat, durch sein Blut, dann sollen wir auch glauben, dass sein Wort im Leben der Erlösten immer gute Frucht trägt. Nicht daran zweifeln. Darum sagte der Herr Jesus schon den Jüngern und gleichsam auch uns, im Blick auf diese vielen unmöglich und Sorgen, sagt er, sorgt doch nicht für euer Leben. Hört doch auf damit. Das braucht ihr nicht. Sorgt nicht für euer Leben. Gott sorgt für euer Leben. Du musst ihm allerdings glauben und vertrauen. Ihr kennt ja diese Stellen, wie das weitergeht. Das heißt ja nicht, dass wir tatenlos sein sollen oder nachlässig in unserem täglichen Leben, sondern im Gegenteil, wir sollen ermutigt sein im Blick auf die Möglichkeiten unseres Herrn, Vertrauen haben, dass er uns durch alle Lebenslagen führen wird. Ein wunderbares Beispiel haben wir auch an dem König David. Ein Vers, der steht ja über dem heutigen Sonntag, Psalm 25. Ich lese da mal die ersten Verse. Wie hat denn dieser Glaubensmann so seinen Alltag bewältigt? Er hat gesagt, nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, damit sich meine Feinde nicht freuen. Denn keiner wird zu Schanden, das hat er gewusst. Wie das zugeht, wusste er nicht. Keiner wird zu Schanden, der auf dich wartet. Aber umgekehrt, zu Schanden werden alle, die das nicht tun. Die leichtfertigen Verächter. Die werden zu Schanden. Die können machen, was sie wollen. Aber keiner wird zu Schanden, der auf dich wartet. Das war die Devise von David. Darum, Herr, zeig mir dein Weg. Lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit. Lehre mich. Du bist der Gott, der mir hilft. Jeden Tag warte ich auf dich. Nicht nur am Sonntag oder mal so, wenn ich gerade ein bisschen Muße habe und kein anderes Programm, sondern jeden Tag warte ich auf dich. Und dann kommt dieses wunderbare Wort über diesen Sonntag. Denke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen ist. Und Vers 15, meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netz ziehen. Er ist und bleibt der Helfer in jeder Not. Wir kennen ja auch diese Glaubensfrau Dora Rappert, nicht? Sie hat ja das schöne Lied gedichtet, hast du eine Sorgenlast, die dir raubt Fried und das? Jesu Herz, dir offen steht, mach aus Sorgen ein Gebet. Und in dem letzten Vers heißt es ja dann, was dein Herz auch bewegt, ob Schmerz, Freude sich regt, flieh zu Jesus, früh und spät, morgens und abends. Mach aus allem ein Gebet, das ist Glaube und Vertrauen. Aus allem, aus allem. Es ist viel leichter, liebe Geschwister und Freunde, zunächst mit Menschen zu reden. Aber rede immer zuerst mit Gott, bevor du mit einem Menschen redest. Wenn du eine Frage hast, rede erst mit deinem Heiland, bevor du mit dem Nächsten redest. Dann kommt's gut. Und ein zweites noch. Das Vertrauen bei Abraham bewirkte eine gesunde Absonderung. Nicht mit der Kneifzange. Nicht eine gesetzliche Absonderung, wo man sich in eine Form bringt, weil man ja doch nicht so sein will wie die Welt. Sondern eine gesunde Absonderung durch den Heiligen Geist in einem. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen. Er glaubte, er vertraute, er lief auf den Wegen, die Gott ihm zeigte, und da war er automatisch ein Fremdling in dem verheißenen Land, wie in einem fremden, wohnenden Zelten mit Isaak, Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Obwohl also Abraham im chaldäischen Ur, wo er herkam, und in Haran mit seiner Familie in festen Häusern wohnte, ließ er sich vom Herrn in eine Beweglichkeit bringen, eine bewegliche Absonderung. Er setzte sich nicht mehr fest, um ein menschlich beschauliches Erdenleben zu führen und zu genießen, sondern er war stets bereit, durch Gottes Geist bewegt und weitergeführt zu werden. Ist das auch noch in mir? Brauche ich da einen Neuanfang? Unser Vertrauen zu Jesus sollte auch so groß sein, dass wir uns gern in der Absonderung zu Gott von seinem Geist in dieser Welt leiten lassen. Wir versäumen gar nichts in dieser Welt, wenn wir Jesus nachfolgen. Und diese Absonderung, und liebe Geschwister und Freunde, das dürfen wir uns auch sagen am Frühlingsanfang. Ich bleibe immer bei diesem Begriff stehen. Diese Absonderung Abrahams war nicht nur für ihn. Ach, Hauptsache, ich bleibe sauber. Nein, die hatte einen höheren Sinn und Zweck. Diese Absonderung war eine Hilfe zum Segen für andere. Abraham und seine Nachkommen sollten ein Segen werden für alle Nationen. Darum, Abraham, komm, bleib bei mir. Dadurch wirst du ein Segen für die ganze Welt. Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Eine wunderbare Absonderung. Wenn wir uns absondern, menschlich gesehen, werden wir oft kein Segen für andere, sondern ein Stolperstein, ein Stein des Anstoßens. Aber wenn Gott uns absondert für sich, dann hat er mit uns vor, uns zum Segen für viele zu setzen, Abraham sogar für alle Nationen. Das können wir gar nicht verstehen, aber es war so. Eine wunderbare Berufung für uns alle in dieser Welt. Wir dürfen ein maßgeblicher Segensträger für andere sein. Und noch das Dritte. Der Glaube im Vertrauen auf Gottes Wort bewirkt in Abraham eine unbegrenzte Hoffnung. Hoffnung. Wir lesen auch im Römerbrief, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Ja, aber wie kann Hoffnung etabliert sein in meinem Herzen? Nur durch Glauben und Vertrauen in den lebendigen Gott. Da macht sich eine unbegrenzte Hoffnung auf. Eine Hoffnung auf das ewige Ziel hin. Er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Hoffnung, Hoffnung. Abraham hielt sich nicht nur für einen Gast auf dieser Erde, der seine eigentliche Heimat im Himmel hat, sondern er lebte in der Hoffnung, dass er vom Himmlischen aus schon hier auf Erden leben konnte. So wie der Apostel Paulus das sagt, ja, unser Bürgerrecht, unsere Heimat ist im Himmel. Von dort aus warten wir. Wir merken, wie wunderbar Gott in seinem Tun für uns ist, wenn wir es nur zulassen. Es soll uns bewusst bleiben, dass Jesus Christus uns eine ewige Zukunft bereitet hat, die steht fest. Und wir im Glauben jetzt schon dort zu Hause sind durch den Heiligen Geist und von dort aus schon schöpfen dürfen für das, was wir hier in der Zeit brauchen. Unsere Liebe und das Vertrauen zu Gott in Jesus Christus, dem alleinigen Retter von Sünde und Tod, befähigt auf die richtige Führung im Alltag zu warten. Wir beten, wir hoffen und wir üben uns in Geduld. Diese Dinge gehören einfach zusammen. Dann merken wir, dass wirklich denen, und das ist ja so ein Satz, den können wir in- und auswendig vorwärts und rückwärts sagen, aber können wir den auch leben? Den Satz, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen? Glaube ich das noch? Praktiziere ich das noch? Sage ich das meinem Heiland im Gebet, es stimmt? Oder sage ich, naja, das ja, das andere nein? Jesus ist der liebende Seelsorger und Begleiter durch dein Leben. Darum hänge dich fest an ihn. Wir können lernen für den heutigen Sonntag und die Zeit, die vor uns liegt, dass wir wie Abraham unbedingt den Glauben diesem Gott gegenüber und an diesen Gott, der alles tun und lassen kann, überblicken und verstehen, zulassen. Dann wird auch unser Alltagsleben sinnvoll egal ob wir Rentner sind oder noch am Arbeitsplatz stehen, sinnvoll und fruchtbar sein. Wir nehmen dann an der wahren Freude teil, die Gott in seinem Sohn offenbart hat. Die Frage bleibt ja, wollen wir das beachten? Wollen wir auch das erleben, was Abraham erlebt hat? Und das sage ich jetzt zum Schluss. Ihr habt es ja sicher auch gelesen. Abraham bekam ja eine Namensänderung und die bezeichnete die Änderung seines inwendigen Lebens. Er hieß ja Abram, hoher Vater. Diese Aussage spiegelte ja den Wunsch wider, seine Möglichkeiten, seine guten Qualitäten einzusetzen. Hoher Vater, edler Mann, ich mache das, ich weiß Bescheid. Ja, weil er zunächst diesen Namen so trug, ging er sogar auf den Vernunftsplan seiner Sarah ein. Die Frauen sind ja oft sehr vernünftig, ne? Und Sarah war auch sehr vernünftig. Und er hat gesagt, du, mein lieber Abraham oder Abram, Gott hat doch die Verheißung gegeben, dass wir ein Kind kriegen, nicht? Ja, ist doch ganz klar, das macht er doch mit uns, nach unseren Möglichkeiten. Schau mal, ich krieg jetzt keine Kinder. Aber meine Magd, die Hagar, die kannst du nehmen. Das ist genau der Weg. Abraham, der hohe Herr. Ja, das könnte so sein. Weil man ja seine eigenen Gedanken da hineinspielen lässt. Aber er hat gemerkt, das funktionierte letztlich nicht, denn der Ismael, der da rauskam, wurde ein Widersacher des Volkes Israel. Von ihm steht geschrieben, er wurde ein Spötter. Aber als Gott die Führung übernehmen konnte in Abrahams Leben, nicht nur ihm einen Weg aufzeigen, sondern seine Gedankenwelt, da fügte Gott einfach seinen Buchstaben mit ein, das H. Und machte aus Abraham Abraham. Jetzt, wenn ich dabei bin, wirst du ein Vater einer großen Menge. Du wirst zum Segen für viele gesetzt. Und dieses Glaubenshandeln sucht Gott bei dir und bei mir. Es soll der Name Gottes eingefügt sein in den deinen. Und dann wirst du ein Gesegneter, nicht nur für dich, sondern auch für den Nächst sein. Jesus Christus ist gekommen, um dich gänzlich frei zu machen. Und du sollst in der Freiheit leben. Und du sollst bitten können in seinem Namen, was dir ins Herz kommt. Und es soll dir gegeben werden. Darum vertraue ihm von ganzem Herzen. Lass es Frühling werden in dir zu einem Neuen. Amen.